push the button, läuft es jetzt. Geil. So, Klaus.
Okay. Soll ich anfangen?
Ja.
Ja, nee, wir wollen jetzt erstmal wissen, was du davor hast.
Also so wie wir vorhin in der Küche gesprochen haben, also ich erzähle quasi diese Geschichte. Ich fange so ein bisschen mittendrin an und komme bis zu dem Punkt, wo sie sagt, ich ficke gern jüngere Männer. Und an diesem Punkt unterbrecht ihr und sagt so ein Satz à la...
Lassen Sie uns über Sex reden, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ob Klaus urig jung genug war, erfahren Sie nach der nächsten Musik.
Wildes Denken. Moderiert von der Stimme der Vernunft, Joana Ortmann.
Lassen Sie uns über Sex reden, liebe Hörerinnen und Hörer.
Auf Englisch, let's talk about sex. Ist eigentlich ein Einstieg, der abgelutscht ist wie ein oller Dödel, oder?
Und trotzdem redet jeder Dödel über Sex. Aber das ist Teil des Problems.
Wobei man sagen muss, wenn es ums Wesentliche geht, dann fehlen meistens die richtigen Worte.
Dabei war Sex mal ein offenes Kunstwerk, wie der Kritiker gerne sagt. Wobei, wenn man es genau nimmt, war Sex erst Fortpflanzungstaktik, dann Kunst und dann ein Wirtschaftsfaktor.
Apropos fuck, fuck the system, flüsterte ihr zärtlich ins Ohr. Sex kann ja so wundervoll sein und so wundervoll beschrieben werden, aber ganz ehrlich, sehr häufig ist es im Alltag schlicht und ergreifend der Vollzug der Ehe.
Uah.
Ab und an in Duldungsstarre. Jetzt sollte man noch.
Haben Sie es schon gemerkt? Wir sind heute zu zweit im Matratzenstudio. Her Royal Majesty Caro Matratzko.
Für Sie immer noch Matristy und die süße Stimme der Unvernunft, Joana Ortmann. Ich glaube ja, unser Chef wollte auf Nummer sicher gehen und lieber zwei Frauen ans Mikrofon setzen, wenn es ums Thema Sexismus geht. Denn Sex hat ja meistens auch immer ein Packerl Sexismus dabei, sobald der Hosenladen aufgeht. Für viele scheint der Sex auch nur dann gut zu sein, wenn er mit einer Prise Geschlechterstereotypie richtig scharf gewürzt ist.
Nur damit wir uns richtig verstehen, wir lieben Sex.
Mhm.
Aber wo ist er gelandet und wann ist er dort gelandet? Heute jedenfalls in Zeiten, da Präsidenten öffentlich darum betteln, von Praktikantinnen in den Schritt gegriffen zu werden.
Oder sind das alternative Fakten?
In solchen Zeiten fordert Wildes Denken, jeden Sexismus hinter sich zu lassen.
Genau, um sich den schönen und lustvollen Dingern wieder intensiv zu widmen.
Wildes Denken, die Speerspitze des Genderbender, sieht es in diesen dunklen Zeiten als seine Pflicht an,
wieder mal die Hosen runterzulassen. Und das macht heute für Sie und für uns
Klaus Urig, BR-Experte für Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Willkommen in unserem Freudenhaus.
Hallo.
Jetzt kannst du noch mal von vorne erzählen.
Die Geschichte
Brunch,
von,
ja, Marmelade, okay. Croissants.
Es ist eine Geschichte vom Online-Dating. Ich glaube, Online-Dating, das Beste an Online-Dating ist eigentlich, dass es solche Geschichten mit sich bringt manchmal. Und die Geschichte war die, wir hatten ewig versucht, einen Termin zu finden. Sie hat sich präsentiert als 34 Jahre alt und sehr kulturinteressiert. Da kriegt man mich natürlich sehr leicht damit.
Bist du sofort drauf angesprungen?
Sofort, genau. Und dann immer so, nee, da hat sie keine Zeit, da hat sie auch keine Zeit und Donnerstag nicht und Freitag nicht. Aber komm doch Samstag zum Brunchen. Dann dachte ich mir, irgendwie Brunchen so als erstes Date, ein bisschen strange. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, mach ja einfach, hab die Croissants gekauft, bin da hingefahren und dann kam dann halt irgendwann dieser Satz von ihr. Ich ficke halt eben gern jüngere Männer. Und da sitze ich halt so, ich habe ein Croissant in der linken Hand, in der rechten Hand habe ich ein Messer, auf dem Erdbeermarmelade ist und ich wollte eigentlich diese Erdbeermarmelade gerade auf dieses Croissant streichen, aber irgendwie schaffe ich das dann nicht mehr, weil das schafft man nicht, wenn man so einen Satz hört.
Was hast du dann gemacht?
Dann ging das so weiter, wir hatten irgendwie vorher, als wir gechattet haben, auf der Online-Dating-Seite über Literatur gesprochen. Und auf einmal wechselt sie total das Thema, spricht mit mir über Literatur, es war ganz interessant. Und sagt sie, Mensch, sie hat da so eine tolle Kleist-Gesamtausgabe, so eine alte, die würde sie mir gerne mal zeigen. Und nimmt mich mit rüber in so ein Arbeitszimmer. Und in diesem Arbeitszimmer ist die Kleist-Gesamtausgabe tatsächlich, also die gab es schon, aber auch ein sehr, sehr schönes Nacktfoto von ihr an der
Wand. Wie groß?
Ja, also noch nicht so groß, also das war jetzt so vielleicht 50 Zentimeter. Und dann guckt sie so und sagt so, oh, da habe ich ja völlig vergessen, das abzuhängen. Und
oh
ich so, ja klar, ganz klar, war völlig vergessen. Und dann guckt sie mich so an und sagt so, ja, aber gefällt es dir denn, was du da siehst? Und ich habe mir das angeschaut und es war ein sehr schönes Foto und es war eine sehr schöne Frau. Und dann sage ich so, also ehrlich gesagt schon. Und dann sagt sie, ja, dann warte mal. Und macht so eine Schiebetür auf und hinter der Schiebetür ist ihr Schlafzimmer. Und dieses Schlafzimmer, ich weiß nicht, vielleicht im Nachhinein denke ich, es wahrscheinlich hat es Wandschränke oder so, aber auf den ersten Blick hat es keinerlei Möbel, bis auf ein Bett. Sehr großes Bett daneben. Ein Nachtkästchen, auf dem Nachtkästchen eine Packung Kondome und hinter dem Bett in Bushaltestellengröße ein aufgezogenes Foto unter Glas, so eine Paradiesszene in den Bergen mit so einem Wasserfall, der in so einen Teich geht, in dem Teich bis zu den Knien im Wasser, sie nackt in Lebensgröße. Und in dem Moment, wo ich noch dachte, wer ist denn gestört genug, um sich ein lebensgroßes Nacktbild von sich selbst über sein eigenes Bett zu hängen, merke ich schon, dass die ganz dicht hinter mir steht und mir so ins Ohr flüstert, gell, ich habe die schönsten Brüste der Welt.
Um Gottes Willen.
Was kann man da noch tun?
Ich habe erstmal gar nichts getan und dann nimmt sie mich an der Schulter, dreht mich zu ihr und gibt mir einen Kuss. Und ich habe den Kuss nicht erwidert und habe sie so ein bisschen zurückgeschoben, weil ich dachte, die spinnt ja völlig. Und dann guckt sie mich so an, grinst so ein bisschen boshaft und sagt, Mensch, du bist ja ganz anders als der von gestern Abend.
Gut, eine schwierige Situation. Aber wenn jemand so professionell sich so ein Sexuniversum baut, kann man ja davon ausgehen, dass man nicht der Einzige ist, der da ansteht. Ist Nein. Das dann ein Ausschlusskriterium? Will man dann the one and only sein? Also wie viel Romantik liegt dann in so einer Situation?
Gar keine mehr. Also nicht wegen the one and only, sondern einfach, weil die so... Kennt ihr dieses Flirren, das manche Leute haben, wo man schon denkt, ach du Scheiße, gestört, so, ja. Um Himmels Willen, irgendwas stimmt da nicht, das kann jetzt nur ganz böse enden, ich muss hier weg, das hatte die Frau, das hat sie so ausgestrahlt und das wollte sie auch, das war so Teil des Spiels für sie, glaube ich, und also begebe ich mich jetzt in Gefahr oder nicht, sie hat mir ganz klar gezeigt, es ist Gefahr und sie hat eben, wie du vorhin gesagt hast, wirklich eine Rolle eingenommen. Und die Rolle ist tatsächlich so eine Vamp-Rolle. Also so, oder auch so die Spinne, weißt du, die Spinnenfrau, die in ihrem Netz sitzt und sich Männer so reinzieht und die dann halt vielleicht fickt, wie sie es ausdrücken würde halt. Und da kann man halt mitmachen oder nicht. Ich habe dann nicht mitgemacht und bin gegangen. Und ich fand das aber im Nachhinein wahnsinnig interessant, weil diese Rolle, die sie da spielt, ist ja wahnsinnig spezifisch eigentlich. Also so hockt da in ihrer Wohnung, zieht sich irgendwelche Männer aus dem Internet quasi heran und versucht da irgendwas mit denen zu machen. Und dadurch ist es ja irgendwie zumindest zum Erzählen interessant. Also die Geschichte ist, da hat man was erlebt. Was ich aber beim Online-Dating viel interessanter fand oder viel problematischer fand, ist, dass ja eigentlich alle Leute, die da sind, irgendwelche Rollen spielen und dass die beliebtesten Rollen der ganz normale Mann und die ganz normale Frau sind.
Wogegen diese Geschichte natürlich total spricht. Weil die Geschichte spricht ja eigentlich für das Heinz-Müller-Klischee, dass sich beim Online-Dating nur Wahnsinnige treffen.
Ja, ich hätte mir manchmal gewünscht, es wäre so, weil bei den Wahnsinnigen hat man zumindest danach eine Geschichte zu erzählen und bei den Leuten, die den Mann von nebenan und die Frau von nebenan spielen, hat man danach überhaupt nichts zu erzählen.
Aber spielen sie das oder sind sie das schlicht und ergreifend vielleicht auch einfach?
Ich glaube, und da können wir später mal ein bisschen genauer drüber reden, sie wollen es sein und sie wollen es so sehr sein wie nichts anderes in ihrem Leben. Es gibt kein größeres Ziel und keine größere, fast schon verzweifelte Sehnsucht von ganz vielen Menschen, als der Mann von nebenan und die Frau von nebenan zu sein.
Ein Aber es spricht ja eigentlich komplett gegen diesen Individualismus-Hype, wo ja jeder was Besonderes sein will.
Ich glaube, das ist vorbei.
Klaus Uhrig, unser Mann beim BR für Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Wir vertiefen das später noch.
Unbedingt.
Wo wir schon bei den Problemzonen sind, bei den menschlichen.
Problemzone ist ein gutes Stichwort. Es geht ja beim Sex um den Körper. Und was den Körper angeht, da reden viele ja von ihren Problemzonen, was höchst bedauerlich ist. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer vom Nachtstudio, einen Körperteil im Online-Bereich, also im Netz, zur Schau stellen müssten, beim Online-Dating, unverhüllt selbstverständlich, wie die eben gehörte Eva, welches Körperteil wäre das dann?
Na, gar nicht so einfach. Daran sind schon die größten Regisseure und Schriftsteller gescheitert.
Zeingeist. Die total uncoole Kolumne.
Im Film Der Bienenzüchter gabelt ein alter, miesepetriger Mann eine junge, lebenslustige Frau auf. Alles klar, oder? Aber es kommt doch ein bisschen anders. In einer Szene lädt sie einen jungen Mann aufs Pensionszimmer, das sie gemeinsam mit dem alten Bienenzüchter bewohnt. Das Licht geht aus. Und dann hören wir das genussvolle Stöhnen von sich gar nicht heimlich machendem Sex. Was lernen wir daraus? Lesende sind die alten Männer, die einer Sache zuhören, von der sie wissen, dass sie mal ziemlich aufregend und laut gewesen ist. Gullivers Reisen wird gründlich als Kinderbuch missverstanden. Das Buch ist hart erzählt, jede Beschreibung der 8 besuchten Länder, nein, es sind nicht nur 2, jede Zeile kritisiert unverhohlen die Zustände daheim im wenig vereinigten Königreich. Was machen die Hofdamen in Brottingnack, dem Land der Riesen, mit dem kleinen Gulliver? Sie ziehen sich in seiner Gegenwart aus, ganz, und er, der männliche Winzling, Gulliver, erzählt uns, wie hässlich Haut ist, voller Poren, Narben, Flecken, wenn man sie von nahem betrachtet. Und was machen die Hofdamen? Sie nehmen den Wicht, den kleinen Mann, setzen ihn auf eine Brust und lassen ihn runterrutschen. Übrigens ist nicht bekannt, ob Swift je was mit einer Frau hatte. Wenn wir dieser Gulliver-Geschichte glauben und wir glauben ihr, weil sie grotesk ehrlich ist, dann war da nichts. Aus Angst, aus Unkenntnis und schon wieder aus Angst. Sexratgeber gibt es tonnenweise. Toll sind so alte Exemplare wie Otto Weiningers Geschlecht und Charakter, in denen er den Weibern rein geistlose Geilheit unterstellt. Oder der Psychoanalytiker Theodor Reik, der empfiehlt, Frauen nicht zu oft 2-mal hintereinander zu besteigen, um sie nicht zu sehr zu verwöhnen. Und was sagt Frau dazu? Ein angeblich gern weitergegebener Rat der Mutter an die Tochter lautet: Das Beste am Sex, dass er so schnell vorbei ist. Die Surrealisten haben ja gearbeitet, wenn sie geträumt haben. Und auch sonst waren sie Avantgarde. Zum Beispiel haben sie offen über Sex geredet, als Performance, als Kunst in der Gruppe, 12-mal und die Gespräche dann veröffentlicht. Die seltsamste Stelle ist eine Fragestunde, die Gruppenleiter André Breton lostritt. Was findet ihr erotisch? Die Männer antworten, die Brüste, der Dschungel, wenn er feucht ist, der Arsch. Nuche-Éloi aber sagt, die Augen. Und Breton fährt über den Mund, Augen seien nicht sexuell. Und dann dreht sich der Kreis weiter und wieder die erwartbaren Antworten. Aber als sie wieder an der Reihe ist, sagt sie, die Augen. In der Geschichte des Auges von Georges Bataille ist alles drin. Urin, Kastration, abgeschnittene Stierhoden, Orgien. Eine einzige Überbietungsfantasie. Immer noch eins mehr. Mehr Blut, mehr Gewalt, mehr, mehr. Und nach 30 Seiten ermüdet das. Und dann versteht der Leser Frauen plötzlich sehr viel besser, die neckisch fragen, was ist gegen traditionellen Sex in einem Bett mit frisch gewaschenen Bezügen einzuwenden? Wie sagen doch die Welterklärer in Lebenshilfebüchern, es ist ein großes Glück, die einfachen Dinge im Leben schätzen zu können. Eine der großartigsten Sexszenen ist in Thomas Pynchons Monumentalroman Die Enden der Parabel versteckt. Die niederländische Agentin Katje wird vom SS-Mann Blikero zu Fetischlack künstliche Vagina SM-Sex gezwungen. Ein Gottfried ist auch noch dabei, auch gezwungen. Und alle empfinden, wie auch immer gebrochen, Lust. Und dann die seltsamste Beschreibung in diesem seltsamen Roman. Ihre nackten Augen. Ja, Augen können sehr nackt sein. Nuche Eloire hat das lange vor Pinschen gewusst.
Sie hören das Bayern 2 Nachtstudio aus den Kemenaten des Porno-Forsthauses in München-Süd. Tatsächlich bei mir zu Hause. Klaus Uhrig, unser BR-Beauftragter für Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Fühlst du dich wohl auf der Chaise Longue?
Auf der Chaise Longue schon. Ist es noch München-Süd? Es ist noch München, ja. Ich komme normalerweise nicht so weit raus.
Es gibt auch keinen Grund, hier zu sein, es sei denn, man nimmt privat eine Erotik-Show für Bayern 2 auf. Ist es eigentlich sinnig, dass man eine Erotikshow zu Hause aufzeichnet? Eigentlich ist es ja...
Ich würde gern immer hier produzieren, muss ich sagen.
Ja, man kann sich hier auch ganz gut produzieren. Also ja. Sex ist ja auch was Privates. Vielleicht ist es dann auch ganz normal, dass wir uns zurückziehen. Vielleicht, das war meine Hoffnung, dass mehr Erotik entsteht, wenn wir nicht im Funkhaus sind.
Ja, wir sind im Süden und wie wir wissen, ist der Süden immer unten.
Also dort, wo es warm ist. Und auch Sex kommt ja ohne das körperliche Downtown nicht aus. Sex ist es erst, wenn wir unten ankommen. Alles andere wird abgeheftet im hässlichen Petting-Ordner.
Büro, Büro!
Apropos, Stichwort Sexismus. Wie oft wurde dir, Jorna, im Arbeitsalltag schon auf den Hintern gehauen?
Leider allein im BR ein paar Mal, sowohl real als auch verbal. Wobei ich sagen muss, ich finde dieses Verbale auf den Popo hauen fast etwas schwieriger. Mhm. Weil es schwieriger abzuwehren ist, weil man ja sofort abgestempelt wird als nicht humorvoll und das war ja gar nicht so gemeint und so weiter. Also mein ekligster Fall,
so,
genau, ja. Und du willst dich ja nur wichtig machen. Mein ekligster Fall bis heute war mal, ich war Volontärin in der Medizinredaktion und sollte mich so für so einen alten, dicken Medizinredakteur auf eine Arztliege legen, sozusagen als Fake-Patientin.
Doktorspiele quasi.
Und dann habe ich ihm gesagt, nee, mache ich nicht, ich bin Volontärin, ich bin nicht Statistin. Und dann eher so, stell dich nicht so an, musst ja nicht gleich die Beine breit machen.
Das ist fies. Keine Ahnung, was man da sagen würde in so einer Situation.
Nee, es war auch, ich wusste wirklich nicht, was ich sagen sollte.
Reden wir doch über Problemzonen. Ich finde ja meinen Hintern einfach zu groß und zu rund. Es ist quasi ein Planet, aber ich habe den Eindruck, Männer lieben Planeten. Zumindest wollen sie immer die Ersten auf dem Mond sein.
So quasi Armstrong-mäßig. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wahrscheinlich Mond und Planet. Die Besserwisserischen werden da unterscheiden. Wie uns geht es eigentlich um die Frage, wer steckt die Flagge
sag
zuerst
doch
rein?
Sag Himmelskörper, das passt auch so mit Körper.
Okay, so. Sagen wir Himmelskörper. Gut. Befreien wir also den armen Himmelskörper aus den Fängen des Sonnensystems und vor allem von seiner Schwerkraft.
Gutes Stichwort. Twerken ist jetzt unser Thema. Falls Sie nicht wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, was Twerken ist. Man kann sagen, es ist im Prinzip ein Dance-Move. Die Dame oder der Herr, wobei ich jetzt noch keinen Mann wirklich gesehen habe, höchstens vielleicht in einschlägigen Etablissements der gleichgeschlechtlichen Liebe. Also man stützt sich mit den Händen auf den Knien ab, streckt den Festtagsschinken jemanden ins Gesicht und lässt die Backen flattern.
Make your ass great again.
Laura Freisberg bei einem Selbstversuch im Twerken.
Es soll locker aussehen, aber ohne Übung geht es halt gar nicht. Zusammen mit 8 deutlich jüngeren Frauen stehe ich vor einer Spiegelwand in einem Münchner Fitnessstudio. Nora, die Trainerin, tanzt eine Choreografie vor, bei der wir sehr oft den Hintern rausstrecken und heftig mit ihm wackeln. Ich frage mich, ob meine schreibtischverkrampfte Wirbelsäule das überhaupt kann und verträgt und ob das noch gesund ist.
Versuch mal ein bisschen trotzdem die Spannung beizubehalten. Es sieht zwar locker aus, aber in Beinen, in Armen haben wir trotzdem Spannung, ja?
Ohne das Twerken würde mich die Stunde an Jazzdance-Kurse oder ein Zumba-Workout erinnern. Aber das hier soll ja auch noch sexy aussehen. Und weil keine Zuschauer da sind, die wir ansexen könnten, beobachten wir uns selbst im Spiegel. Und ich merke, also um locker zu sein, grübel ich viel zu viel nach. geht das okay, dieses Arschwackeln? Und was ist jetzt daran sexistischer Blödsinn? Und was weibliche Selbstermächtigung? Und ist es nicht kulturelle Aneignung, wenn ich als Weiße einen Tanzstil lerne, der aus der afroamerikanischen Kultur kommt? Weil Twerking ist zwar erst 2013 durch Miley Cyrus, weiß, Popsternchen, weltweit bekannt geworden. Aber eigentlich ist es uralt. Erinnert an afrikanische Fruchtbarkeitstänze. Und wurde 1992 zum ersten Mal in einem Lied erwähnt. In Do the Jubilee All von DJ Jubilee. Shake it like a dog. Mit dem Gesäß wackeln wie ein Hund bei der Paarung. Mache ich ja gerade. Aber, also, schon wieder setzt halt mein Über-Ich ein und, also elegant ist das nicht. Eher wild und irgendwie auch ordinär. Unanständig. So übertrieben sexuell und, naja klar, also genau deswegen interessant, weil provokant. Also, raus mit dem Hinterteil, auch wenn die Mama in mir das tadelt. Weil mit wohlerzogen läuft hier nichts. Wir sollen auf die Hintern gucken. Am besten pralle Hintern, also round and juicy, wie ihn Sir Mix-a-Lot auch in den 90ern in Baby Got Back besingt. Was die Riesenschlange sein soll, naja. Und Buns, das sind im amerikanischen Englisch die Brötchen eines Burgers. Oder eben Pobacken. Vor allem, wenn sie wie Brötchenhälften aus den sehr kurzen Shorts rausgucken. Wobei wir hier beim Twerk-Workout dann doch alle Leggings tragen.
Oh my God.
Aber klar, es ist von Vorteil, wenn halt mehr wackelt.
Look at her butt.
Für mich ist es so, dass ich die Musik fühle und ich lasse sie ja praktisch am Körper rutschen sozusagen.
It is so big.
Zum Beispiel bei Twerken ist es schon so, dass man eher ein bisschen mehr gebrauchen kann, um was zum Wackeln zu haben. Und man bekommt ein anderes Körpergefühl, weil man weiß, okay, dieses bisschen, was wackelt, ist gar nicht so schlecht, das kann auch gut aussehen. Ja?
Oh my God.
Es fühlt sich einfach gut an. Also wenn man einmal drinnen ist, aber ich denke, das ist wie bei allem, dann macht es einfach Spaß. Ich glaube, man sagt auch im Dancehall, sagt man so, riding the rhythm.
Den Rhythmus reiten, das ist ein guter Hinweis. Beim Reiten denkt man ja auch nicht über jede einzelne Bewegung nach. Aber es ist halt doch sexistisch. Hintern wackeln für Typen? Ach, verdammt, jetzt geht's schon wieder los mit dem Reflektieren. Aber Bescheid wissen hilft ja auch, denn es gibt ja auch Nicki Minaj, die schwarze Musikerin mit den gemachten Brüsten und den Po-Implantaten. Und die rappt ja selbst über ihren dicken Arsch und über Pimmel so groß wie der Eiffelturm. Also, wir tun hier was für unseren Arsch, Jungs. Was tut ihr? In dem Video zu Anaconda sieht ihr Hintern aus wie ein Naturschauspiel, wenn die Po-Backen beben, getrennt durch einen kleinen pinken String. Nee, also im Vergleich dazu sehen wir hier echt brav aus. Ich glaube, jetzt hat's gerade geklappt. Mein Hirn hat kurz Pause gemacht. Hat mein Hintern gewackelt? Oder habe ich vor Freude jetzt nur den Einsatz verpasst? Aber lustig, wie in den letzten Jahren Hintern in Mode gekommen sind. Vor allem in der Popkultur. Nicki Minaj, Iggy Azalea und dann diese brave Meghan Trainor. Passt zu der Theorie von Noras Kollegin Lara, die schräg hinter mir tanzt, ganz auf ihr Spiegelbild konzentriert. Ebenfalls Tänzerin und Fitnesstrainerin.
Vielleicht liegt es auch daran, an der Brust kann man selber nicht so viel machen, außer sie zu operieren. Aber am Hintern kannst du ja auch arbeiten. Das heißt, und vielleicht gibt es jetzt einfach da, durch diesen aufkommenden Fitness-Hype, vielleicht gibt es jetzt einfach mehr große Hintern. Weißt du, was ich meine?
Aber kann man den Hintern größer machen? Oder?
Ja, natürlich. Also Kniebeugen, ganz viele Kniebeugen.
Kniebeugen. Ich kenne kaum Frauen, die einen größeren Hintern wollen. Wobei, ich habe auch noch keine danach gefragt. Was Nora hier mit uns macht, ist zum Glück sehr weit davon entfernt, was man in den Videos aus der Bounce-Szene sieht. Wenn in New Orleans, in einem Club oder auf der Straße die Leute dermaßen abgehen, als wären sie völlig ekstatisch. Sie twerken und wiggeln wie besessen. Sogar im Handstand, mit den gespreizten Beinen an der Wand. Und dazu die Musik, deren Lyrics eher gerappt und gerufen werden, wie Befehle. Aber was schon interessant ist, die Stars dieser Szene sind heute vor allem ein crossdressender Mann, der sich Big Frieda nennt, eine Transfrau, nämlich Katie Redd, und ein Nachwuchstalent aus der LGBT-Szene, der leider viel zu früh verstorben ist, Nicki Dabi. In seinem Video zu Express Yourself, da schütteln Frauen und Männer gleichermaßen ihre Hintern. Ist also völlig egal, wem man auf Sitzfleisch schaut. Groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß. Egal. Hauptsache, shake it like a dog. Lustig. Irgendwie entspannt mich der Gedanke, dass auch Männer wiggeln und twerken. Bei den anderen sieht die Choreografie schon ganz geschmeidig aus. Aber ich glaube, twerking oder bouncen ist wie Sex. Zu viel rumgrübeln währenddessen geht nicht. Also, Kopf aus und Hintern raus.
Oh my God.
Wer sein Lebtag nichts mit seinem Hintern zu tun hatte, in dem Sinne, dass er einfach so floch ist wie der Landkreis Cuxhaven, der kann sich übrigens seit neuestem den riesigen, Arsch von Kim Kardashian als Luftmatratze kaufen. Für nur $98 darf man ihr dann ungestraft an die Rückseite fassen und sie lässt sich ihren Hintern damit vergolden.
Stellt sich dann die Frage, ist das jetzt emanzipiert oder einfach nur Sex sells?
Who knows?
Heißt, wir sind immer noch nicht weiter. Da muss unser BR-Experte für Liebe, Sex und Zärtlichkeit ran. Welche Rolle spielt der Hintern beim Online-Dating, Klaus?
Gar keine, tatsächlich. Wirklich überhaupt keine, weil es fast keine Fotos beim Online-Dating gibt, die von hinten sind. Vielleicht, also wenn, dann sind das eher so diese Sachen, wo man dann schnell draufkommt, das ist vielleicht eh ein Fake-Profil, wo dann als erste Nachricht vorgeschlagen wird, dass man sich doch lieber in einem kostenpflichtigen Chatraum weiter unterhält, weil das so viel entspannter ist.
Also keine Körperlichkeit zur Schau gestellte.
Doch schon, aber von vorne. Also das ist so ein Dekolleté, das ist gerade in München sehr verbreitet, dass da einfach das Wiesenbild genommen wird. Das ist so ganz, ganz typisch, so das Wiesendekolleté. Und bei Männern ja der Sixpack, da gibt es ja Studien darüber, dass fast ein Drittel der Männer gerne ihren nackten Oberkörper beim Online-Daten zur Schau stellen. Und dass das die erfolgloseste Strategie ist, die man machen kann.
Absolut. Also es wäre sympathisch, wenn man einfach einen gepflegten Bierschinken hat, aber mit den Muckis prallen, turnt mich ab. Joanna, wie geht's dir?
Ich weiß ja nicht, ob die dann auch wirklich zu dem gehören. Und dann kommt da so eine Leberwurst daher. Weil Bauch, Sixpack, ja.
Ich hab
Photoshop.
Ich habe gehört, dass sich Männer, die tendenziell klein sind, sich auch immer größer machen.
Und Frauen machen sich kleiner, ja. Das ist wirklich so auf Tinder zum Beispiel die häufigste Information. Auf Tinder hat man ja Fotos und ansonsten so ein bisschen Freitext. Da kann man alles reinschreiben, wer man ist, was man sucht. Und wenn die Leute gar nichts reinschreiben, immerhin eine Information schreiben sie noch rein, nämlich wie groß sie sind. Und damit ist nicht gemeint, ich bin 1,76, sondern wenn eine Frau das reinschreibt, ist damit gemeint, ich bin 1,76 und ich will, dass der Typ mindestens 5 cm größer ist. Und es gibt, glaube ich, überhaupt nichts, wofür Frauen beim Online-Dating so viel Angst haben, wie dass sie an einen kleineren Mann geraten könnten. Also das ist, das geht gar nicht.
Jetzt sagst du immer selbstverständlich Online-Dating, also aber in erster Linie Tinder oder hast du auch Profile dir angeschaut auf so Sachen wie Elite-Partner?
Also Arship. Elite-Partner, ich hab mir tatsächlich ein paar Sachen angeschaut, jetzt aus natürlich nur aus Vorbereitung auf diese Sendung.
Völlig klar.
Aber nicht Elite-Partner, weil es kostet einen Haufen Geld. Und man weiß eh, wen man da findet, nämlich Leute, die blöd genug sind, also für Online-Dating Geld zu bezahlen und die auch sich nicht entblöden, auf einer Seite zu sein, die Elite-Partner heißt, wo man extra noch anklicken kann, dass man nur Nachrichten bekommt oder dass einem nur Leute angezeigt werden, die auch garantiert einen akademischen Abschluss haben.
Du wirst mich jetzt wahrscheinlich gleich schimpfen, dass ich dir wieder so eine Kulturkritiker-Frage stelle, aber ich finde es doch ziemlich spannend, dass du auf der einen Seite diese Suche nach Identität hast, die du vorher schon angesprochen hast, und dann diese Marktmechanismen, sag ich jetzt mal ganz ekelhaft, kulturkritikermäßig.
Das sind Marktmechanismen, das ist ja überhaupt nicht zu leugnen. Ich meine, so funktioniert das ja, aber das ist ja eh, ich habe ja sowieso die These, dass Liebe ein Stück weit schon immer so war, dass es auf Märkten basiert hat und auch Liebesbeziehungen immer ja solche Beziehungen sind, die irgendwas mit Leben gemeinsam verbringen und damit irgendwie auch gerade, wenn Kinder da sind, irgendwas mit Versorgung zu tun haben. Ich habe mich mal nämlich gefragt, warum gibt es eigentlich kein Online-Dating für Freundschaften? Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass Freundschaften die letzten Arten von Beziehungen sind, die sich so einer Verwertungslogik völlig entziehen. Also die für nichts anderes gut sind. Das sind rein emotionale Entscheidungen. Ich bin mit Leuten zum Beispiel nur befreundet, befreundet, weil ich mit denen befreundet sein will. Und bei Beziehungen ist es ein bisschen was anderes. Da ist immer schon viel mehr Tauschgeschäft dabei in jeder Hinsicht.
Naja, aber wenn jetzt einer keine Freunde hat, also eigentlich ist es, glaube ich, problematischer zuzugeben, dass man zu wenig Freunde hat, als dass man jemanden zum Vögeln sucht, oder?
Vielleicht, weil man da selber schlechter dasteht. Das kann natürlich sein, aber... Also was mich, ehrlich gesagt, mich hat ja was ganz anderes geschockt. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen und mich hat geschockt die Normalität, also Normcore quasi. Also auch dieser Wunsch danach, so normal zu sein und so bestimmte Kriterien zu erfüllen. Und es sind die gleichen Wörter, die man auf allen Online-Dating-Seiten, auf allen Profilen immer wieder trifft.
Nämlich?
Und also das Wort, das man wirklich überall sieht, ich könnte euch jetzt hier 10 Tinder-Profile zeigen, ist... bodenständig. Alle Frauen suchen jemanden, der bodenständig ist.
Das ist also, so ziemlich das Letzte, was ich suche.
Ja, ja, ich auch, aber das ist tatsächlich so. Bodenständig ist ja ein Codewort, das ist ein Chiffre. Weißt du, was das eigentlich heißt? Mhm. Festangestellt.
Nein!
Natürlich, natürlich. Das ist bodenständig. Bodenständig heißt, ist das kein Fauler, der hängt nicht daheim rum. Das schreiben ganz viele Leute immer noch beim Online-Dating, vor allem Frauen, schreiben ganz, ganz stark, dass sie jemanden suchen, der einen guten Job hat oder der seinen Job mag. Was im Klartext alles nur heißt, der einen Job hat. Darum geht es. Es geht darum, quasi nicht zu sagen, ich will aber nur einen, der festangestellt ist oder der mindestens 60.000 Euro im Jahr verdient.
Und
oder
kein
so.
Harzer, der Liebe sucht. Ja.
Genau, kein Harzer, der Liebe sucht. Und deswegen schreibt man bodenständig.
Ist das dann, um zu unserem Thema Sexismus mal wieder zu kommen, sozusagen der Sexismus, der sich im Online-Dating enthüllt?
Absolut. Auch bei den Männern ist es viel häufiger so, dass die Männer irgendwelche reinen Sexanfragen stellen, aber das ist, glaube ich, auch nur so ein kleiner Prozentsatz. Da leiden viele Frauen beim Online-Dating ziemlich drunter, aber auch die Männer präsentieren sich eigentlich ganz häufig so, als wären sie eben so bodenständig. Ja? Also Sportlichkeit, auch so die klassische Männlichkeit, also so dieses Handwerkern können beispielsweise, das finden dann viele ganz toll. Das steht dann häufig auch bei Frauen auf den Profilen, dass sie sowas suchen, so einen Mann, der noch die Heizung praktisch reparieren kann, der so praktisch ist und der halt wirklich ein klassischer Mann ist. Also die Leute wollen unbedingt eine klassische Frau sein und einen klassischen Mann finden oder umgekehrt.
Aber ist es jetzt nicht auch schon sexistisch zu sagen oder ist es einfach Realität, dass die Männer den schnellen Fick auch immer suchen und die Frauen in erster Linie eine bodenständige Beziehung?
Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt einen kleinen Prozentsatz der Männer, die das machen und die ziemlich viele Frauen damit nerven, weswegen viele Frauen beim Online-Dating
genervt sind.
Vielleicht
sagen die Männer aber auch nur, dass sie bodenständig sind und eine Beziehung suchen, um den schnellen Fick zu kriegen.
Das kann natürlich sein. Also
was wiederum sexistisch von dir ist.
Natürlich, aber das, hey, Mann, einer muss ja.
Ja, ja gut, ich meine, bei mir ist es ja so, ich kenne ja jetzt natürlich hauptsächlich die Frauenseite und die Frauenseite ist für mich, dass die ganz klar schreiben, was sie suchen. Und das, was sie suchen, ist ein Mann, der einer klassischen Männlichkeitsbild entspricht, der möglichst viel Geld nach Hause bringt. Das wird kodifiziert. Dann sagt man natürlich nicht 60.000 Euro im Jahr, sondern bodenständig und fleißig oder so. Aber das heißt natürlich eigentlich 60.000 Euro im Jahr.
Würde es dich antören, wenn du ein Profil sehen würdest, wo Klartext stehen würde, suche Typen für Sex eventuell mehr, der mindestens 60.000 bis 100.000 Euro verdient im Jahr?
Das gibt es ja, das sind die Russinnen. Also jetzt sind wir außer sexistisch auch noch rassistisch, aber das sind die Osteuropäerinnen, die schreiben das so rein.
Aber kann ja auch geil sein, so Geschlechterstereotypie, wenn man dann einfach ganz klar sagt, hey Alter, ich will genau das von dir.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Also mich macht das nicht sehr an, ehrlich gesagt. Vielleicht suche ich andere Sachen, aber ich bin ja immer wieder völlig überrascht davon, wie sehr das eingefordert wird halt. Ja, auch wie die Beziehung beschrieben wird, die zum Beispiel Leute sich wünschen, die dann ganz klar sagen, ich suche jemanden zum Heiraten und für Kinder. Und ich dachte ja eigentlich so ein bisschen, das wäre so, ja, also, dass man das nicht mehr nur suchen würde.
Für mich heißt es einfach, dass die sexuelle Revolution noch aussteht. Sonst könnten wir nämlich unsere Sexualität leben und sie wäre frei von Sexismus und Rassismus.
Da schaut er.
Das diskutieren wir später nochmal aus.
Palzers Papierflieger. Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
Man würde den Marquis de Sade nicht unbedingt unter die Philosophen rechnen wollen, aber immerhin hat dieser Vertreter eines alten provenzalischen Adelsgeschlechts eine Philosophie im Boudoir verfasst, die, wie der Untertitel verrät,
zur Erziehung junger Damen
gedacht ist, denen die Mütter allerdings die Lektüre des Buchs verbieten sollen, wie der Marquis, der eigentlich ein Grand war,
ein Graf,
gleich darauf empfiehlt. Ansonsten aber sieht es in der langen Geschichte einer Disziplin, die sich der Liebe zur Weisheit verschrieben haben will, im Hinblick auf deftige Sexszenen oder auch nur zart hingepinselte Erotik nicht eben üppig aus. Sind Sex und Weisheit nur schwer miteinander verträglich? Das würden vermutlich die meisten unter uns als bedauerlich empfinden, nicht zuletzt der Autor dieser Zeilen, der zwischen Philosophie und Eros lieber starken und ausdauernden Funkenregen sich wünscht. Nach antiker Ansicht ist der Eros eine kosmische Macht, die dem Menschen Vernunft, Besonnenheit und Selbstbeherrschung raubt, also alles, was die platonische und zumal die an der Stoa orientierte Philosophie auszeichnet. Gegenspieler der Stoa waren die Anhänger Epikurs, die Epikureer, die einer ausgeprägten Sinnlichkeit wohlwollend gegenüberstanden. Wozu war das Leben da, wenn nicht dazu, es zu genießen? Richtschnur ist die Natur, die uns anhält, die Lust zu suchen, den Schmerz jedoch zu vermeiden. Und wer will einer Institution wie der Natur unterstellen, dass sie einem Irrtum aufsetzt? Das wäre blanke Hybris. Zeitgleich mit dem Marquis de Sade und seinem radikalen Materialismus, sozusagen Sex pur, trat Immanuel Kant auf, der in seiner Metaphysik der Sitten mit umwerfender Nonchalance der Welt folgende Definition der Sexualität schenkte.
Ehe, das ist die Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswidrigen wechselseitigen Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften.
Wow, da klingt Ehe fast schon nach dem Strafmaß lebenslänglich. Die von Kants Begrifflichkeit mühelos erschlagene Erotik konnte der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard Mitte des 19. Jahrhunderts nur retten, indem er ins Existenzielle zielte und mit dem Tagebuch des Verführers glänzte.
Johannes, der Verführer, ist der Prototyp eines Ästheten. Er lebt nur im Augenblick und für den Genuss. Sein Gegenspieler Nils lebt nach ethischen Wertvorstellungen. Er misst alles an einer starren moralischen Forderung. Zwischen beiden steht Cordelia, ein unschuldiges Mädchen.
Kierkegaard wendet sich im Tagebuch des Verführers gegen die Berechnung der Gefühle, wie sie schon Chodalot de Laclos in den gefährlichen Liebschaften 100 Jahre vorher ausgeführt hatte, wo Sex nur noch mit der Beigabe Betrug die verwöhnten Geister erregte. Der Intrige setzt Kierkegaard das Ethos entgegen, dessen starres Regelwerk von ihm aber gleichermaßen abgelehnt wird. Für den dänischen Philosophen kann Wahrheit weder in Sätzen gelehrt, noch durch Kalküle berechnet oder eingegrenzt werden, dann wäre, wie der von ihm stark beeinflusste Heidegger sagt, Wahrheit lediglich Richtigkeit, also formale Übereinstimmung mit dem Gegenstand. Denn es gibt mehr Sprache als Sein, etwa wenn wir an geflügelte Pferde denken oder quadratische Kreise. Oder wenn wir an Erotik denken, die von sich her mehr ist als Sexualität. Am Ende müssen wir festhalten, dass der Logos aus dem Pathos geboren ist, aus der uneinholbaren Empfindung, in diesem Fall der erotischen. Ausgerechnet der zuweilen staubtrockene und in großsprecherische Substantivierungen vernarrte Heidegger fühlte sich lebenslang der Macht des Eros unterworfen. Im April 1970 erlag der 81-jährige Philosoph während eines Schäferstündchens in Augsburg einem Schlaganfall, wodurch, wie er seiner Frau Elfriede schrieb,
endgültig alles ans Licht
gebracht wurde. Zahllose Affären mit Schülerinnen wie Hannah Arendt begleiteten das Leben und die 5 Jahrzehnte währende Ehe Heideggers zum Verdruss seiner Frau, die nach dem Schlaganfall sagen konnte:
Seitdem waren wir nie mehr getrennt.
Heidegger sah die Grundlage für seine philosophische Produktivität im Eros,
dem ältesten der Götter, nach dem Wort des Parmenides.
Mit dieser Auffassung folgte er Nietzsche und dem Wiener Sigmund Freud, der im Schöpferischen dieselbe Macht am Werk sah wie im Erotischen. Der Österreicher Karl Kraus wiederum hatte für die Rationalisierung der Sexualität durch seinen Landsmann Freud wenig Verständnis und sagte:
Eine gewisse Psychoanalyse ist die Beschäftigung geiler Rationalisten, die alles in der Welt auf sexuelle Ursachen zurückführen, mit Ausnahme ihrer Beschäftigung.
Anders als Heidegger quälte sich sein vermeintlicher Gegenspieler, Ludwig Wittgenstein, ein Leben lang mit den Versuchungen der Sexualität, Sinnlichkeit und Erotik, da sie seine moralische Maxime bedrohten, nach der er ein
anständiger Mensch und kein Schweinehund
sein wollte. Am Ideal des Heiligen orientiert, bekämpfte Wittgenstein seine Sexualität, sodass Fania Pascal in ihren Erinnerungen an Wittgenstein bemerkte:
dass mein Mann und ich selbst, sowie meines Wissens alle anderen seiner Bekannten, stets den Eindruck hatten, Wittgenstein sei von Natur aus ein keuscher Mensch gewesen. Ja, er hatte ein gewisses Noli me tangere an sich.
Rühr mich nicht an.
Alles an ihm war außergewöhnlich sublimiert.
Am Ende des 19. Jahrhunderts wird in Wien Otto Weininger geboren, ein Mann, der, wie der italienische Intellektuelle Roberto Calasso bemerkt, dem Laster des Absoluten huldigte und alles bis zur letzten Konsequenz durchdenken musste. Herauskam Geschlecht und Charakter, eine wütende Groteske gegen Frauen, die Homosexuellen und die Juden, zu letzteren der Autor übrigens selbst gehörte. Der italienische Philosoph Manlio Scalambro fasst das Werk hellsichtig wie folgt zusammen.
Von den beiden Frauentypen, die Weininger unterscheidet, die absolute Mutter und die Hure, ist es in der aktuellen Phase unserer Kultur der zweite, der sich durchsetzt. In einem Grade, dass man ganz folgerichtig den Zeitpunkt vorausahnen kann, zu dem die Mutter verschwunden sein wird und die andere an ihrer Stelle triumphieren wird, als die Unfruchtbare, in der die Idee der Mutterschaft erloschen ist. Was hierbei die Lust repräsentiert, ist genau das Gegenteil von dem, was die Mutterschaft repräsentiert. Die vom Mütterlichen befreite Sinnlichkeit. Eine Frau, die sich jedermann ganz hingibt, befreit mit einem Schlag die Gesellschaft von zwei Relikten, vom Mann als Vater und von der Frau als Mutter.
Auf die Frage, was er in einer filmischen Dokumentation über Kant, Hegel oder Heidegger gern erfahren möchte, antwortete der französische Philosoph Jacques Derrida:
Ich würde Sie gern über Ihr Sexualleben sprechen hören. Wie sah das Geschlechtsleben Hegels oder Heideggers aus? Weil das etwas ist, worüber Sie nie reden. Ich möchte Sie über etwas sprechen hören, worüber Sie sonst nie sprechen. Warum stellen sich die Philosophen in ihrem Werk als geschlechtslose Wesen dar? Warum haben Sie Ihr Sexualleben aus Ihrem Werk herausgehalten? Warum sprechen Sie nie über persönliche Dinge? Ich sage nicht, dass man einen Porno über Hegel oder Heidegger drehen sollte. Ich will Sie darüber reden hören, welche Rolle die Liebe in Ihrem Leben spielt.
Die Philosophie steht mit dem Eros in starker Wechselbeziehung, aber weniger, weil beide aus derselben Quelle schöpften, sondern weil beide das gleiche Ziel haben. Das Begehren wachzuhalten und seine Erfüllung hinauszuzögern, um es gleichzeitig ins Unendliche zu verschieben und zu steigern. Dieser Wahn vom ewigen Begehren ist seit 2500 Jahren der Schatten, der der Philosophie unauffällig und unentwegt folgt. Die Erotik begehrt die Wahrheit des Körpers und die Philosophie den Körper der Wahrheit.
Wie aber steht's mit der Wahrheit, wenn der Körper zur Ware wird, wenn man also seinen müden Arsch zum Markte trägt und sich nach Normalität sehnt, offensichtlich? Klaus Uhrig, PR-Beauftragter für Liebe, Sex und Zärtlichkeit plus Online-Dating. Mhm. Normcore macht dir das Leben schwer beim Online-Dating?
Absolut. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach gar nicht so sehr die Sehnsucht nach Normalität, das kann man ja irgendwie okay finden, sondern den Zwang, dem alles unterzuordnen, also jeden anderen auch. Zum Beispiel, ich hatte so ein Online-Dating-Profil, wo alle meine bizarren Vorlieben in Sachen Literatur und Musik und meine komischen Hobbys und alles drauf standen. Und dann schreibt mir eine und schreibt: Was du über dich schreibst, das klingt so schön bodenständig. Und dann dachte ich, war das Copy und Paste? Schreibt dir das einfach geben, weil das Standardkompliment ist, du bist so schön bodenständig. Dann hat ihr zurückgeschrieben, was genau sie dachte, dass denn besonders bodenständig ist an mir, dass ich gerne Thomas Pynchon lese oder dass ich gerne Galaxy 500 höre oder andere Sachen mache, die keiner kennt.
Also, hat das sie ist geantwortet? So,
nee, natürlich nicht. Ich glaube, es war Copy
und Paste. Wahrscheinlich kannte sie das alles gar nicht und dachte nur, hey, der liest gerne.
Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass die Normalität nicht nur etwas ist, was die Leute sich für sich selber wünschen, sondern wo sie sich auch, und da finde ich es schwierig, wünschen, dass alle anderen Leute sich dran halten. Und ich glaube, dass das Problem ist ein Problem der Identität. Dass quasi so eine Sehnsucht danach existiert, ein Mann zu sein, eine Frau zu sein. Ja? Dass jeder, der dem nicht so ganz entspricht, ein Angriff auf das ganze Konzept Mann und Frau ist. Und deswegen gehen in Stuttgart die Leute gegen Sexualerziehung an Schulen auf die Straße. Und deswegen kriegt jeder Mann und jede Frau, die sich gegen diese Geschlechterstereotypen aussprechen oder denen nicht entsprechen, im Internet auf die Fresse. Also es ist nicht nur so, die wünschen das für sich, sondern die wünschen sich schon, dass sich jeder dran hält, sich wie ein Mann oder wie eine Frau zu verhalten, damit man sich auf irgendwas verlassen kann.
Also dann doch wieder, die sexuelle Revolution der Rollen steht noch aus.
Absolut. Das steht auf manchen dieser Online-Dating-Profile richtig drauf. Ich bin halt eine typische Frau, ich gehe voll gern shoppen.
Aber
halt,
macht es dich wütend, weil du dem nicht entsprichst oder weil du dem nicht entsprechen willst auch?
Nee, mich macht es wütend, weil von mir teilweise erwartet wird, dass ich dem entspreche. Und dass Leute richtig schockiert sind, wenn man das nicht tut. Und ich denke mir auch, das bringt uns insgesamt irgendwie nicht weiter. Das engt den Blick all dieser Menschen, das sei denen ja unbenommen. Aber ich finde, es engt den Blick so ein bisschen ein. Und das ist ein bisschen schade, weil es etwas, was eigentlich viel mehr sein kann, in so ein wahnsinnig enges Korsett von zwei Geschlechtern und wie sie sich zu verhalten haben, presst. Ich glaube, dass es im Endeffekt für uns als Menschen und als Gesellschaft nicht gut ist.
Es ist halt wahnsinnig langweilig.
Es ist unfassbar langweilig.
Es fehlt halt auch sämtliche Erotik.
Völlig. Es gibt diese großartige amerikanische Zeitschrift Race Traitor, also Rassenverräter, wo eben gefordert wird, dass Weiße sich gegen Rassismus einsetzen, indem sie auch die Vorteile zurückweisen, die ihnen das Weißsein quasi gibt. Also man sollte quasi analog dazu zum Gender Traitor werden. Und ich plädiere wirklich zum Verrat am eigenen Geschlecht. Also dass man wirklich sagt, ich habe keine Lust auf diese Zuschreibungen. Ich verhalte mich jetzt konsequent und absichtlich anders und ich trete diesen ganzen Kram in den Dreck, weil es einfach so langweilig ist. Es ist so langweilig und ich glaube, es ist auch im Endeffekt irgendwo beschränkend.
Tja, mit dem sexismusfreien Sex wird das wohl noch eine Weile dauern, liebe Hörerinnen und Hörer. Es liegt an Ihnen und an uns natürlich, dafür zu sorgen.
Tatsächlich ist die Frage aber so ein bisschen für mich, wie dann sexismusfreier Sex aussieht. Also ich möchte ja fast dafür plädieren, ich habe ja anfangs der Sendung schon gesagt, wir sollten uns wieder den lustvollen, schönen Dingen widmen. Und Klaus, es tut mir leid, du als BR-Beauftragter für Liebe, Sex und Zärtlichkeit, wenn der Sex dann gut ist, wenn er Normcore ist und dann alle dabei sind und fröhlich kommen, so what? Dann musst du dir halt jemand anders suchen.
Kann ich machen, mache ich gerne, aber ich glaube tatsächlich, dass er das ja nicht ist. Also das ist ja wirklich so, die Leute suchen ja nicht den normalen Sex, sondern sie suchen das normale Leben. Also das finde ich, das muss man sehr unterscheiden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele von den bodenständigen Leuten und die da so auf Bodenständigkeit aus sind und die so ein Mann und eine Frau und so weiter sein wollen, dass die vielleicht gar keinen schlechten Sex haben. Das kann ja durchaus sein. Und ich meine, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ich finde, Sex lebt ja sehr von der Differenz. Also vielleicht ist es ja genau was Sexuelles. Vielleicht sind das eigentlich diese ganzen Normcaller, vielleicht sind das einfach Fetischisten in diesem Sinne. Also, dass die quasi so jemanden brauchen, der total männlich ist, eine Frau, die total weiblich ist, weil die Differenz macht einen ja heiß. Das ist ja immer so. Ja. Aber ich finde, man könnte ja genauso sagen, ich brauche diese Normcore nicht in meinem Leben. Ich kann die im Sex ausleben, wie ein Rollenspiel beispielsweise. Ja? Da kann der Mann der männlichste Mann der Welt sein und die Frau die größte Tussi oder sonst irgendwas. Aber man muss das ja nicht in dem Rest seiner Beziehung so ausleben. Also ich kann mir vorstellen, dass es guten Sex macht, aber macht es ein gutes Leben?
Make Marktstudio fucking great again. Is that a fake news or is it the statement?
Inwiefern verändert es die Partnersuche, die, wie wir ja von Klaus Uhrig gehört haben, sich sehr im Bereich des Normcore bewegt, wenn ein Mensch eben nicht dem Normcore entspricht, wenn er behindert ist oder wir ihn als behindert definieren?
Tatsächlich habe ich auch mit Blinden schon gearbeitet und ich war überrascht, dass wenn jemand nicht sieht, dass er so drauf fixiert ist, wie er aussieht. Und wie wichtig es zum Beispiel einem blinden Menschen ist, dass der Partner ein Sehender ist. Mhm. Also das hat mich total überrascht, dass da so eine Eitelkeit zum einen ist und zum anderen diese Relevanz, dass man auch als schön empfunden wird und dass einem jemand die Versicherung gibt, dass man attraktiv ist, weil er einen sieht.
Das ist ja eigentlich ganz spannend, weil wir ja dazu neigen, und ich glaube, diese Reflexe kann jeder an sich selber feststellen, wenn er ehrlich ist, einem behinderten Menschen recht automatisch die Erotik, die Sexualität, das Recht auf Schönsein, attraktiv sein, abzusprechen.
Mhm, total.
Also wenn man ehrlich ist. Mhm. Die Frage ist nur, ist das dann Sexismus? Woran liegt das? Ist Sexualität in unserer Gesellschaft eben so sehr gebunden an einen attraktiven und vor allem an einen funktionierenden Körper?
Naja, also wenn man mal drüber nachdenkt, auch als nicht behinderter Mensch empfindet man sich ja schon häufig ziemlich unzulänglich, was die Erotik angeht. Also das liegt auch am Photoshop-Programm, glaube ich. Man empfindet sich immer als zu dick, zu flach, zu schlaff, zu klein, aber leicht zu begeistern immerhin. Also Sie kennen das vermutlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Also man findet sich einfach nicht schön häufig.
Und deshalb fanden wir es spannend zu fragen, wie geht es eigentlich jemand, dessen Körper eben nicht normal funktioniert, der im Rollstuhl sitzt, der nicht hören kann, der einen künstlichen Darmausgang hat, der ein Spastiker ist, wie der Mann, den David von Westphalen getroffen hat.
Beim Weggehen habe ich damals einmal eine bildhübsche Frau kennengelernt. Ihre linke Hand war nicht vollständig ausgebildet.
Sie hat mich angesprochen und ich war damals fast unerfahren.
Ich war damals noch fast unerfahren und hatte auch ein bisschen Angst. Zu Hause bei ihr haben wir Wein getrunken.
Wir hatten dann Wein getrunken, wir hatten dann Sex und war ziemlich harten und langen Sex.
Wir hatten ziemlich harten, wilden und langen Sex. Am Schluss hat sie bei mir auch Oralsex gemacht.
Und am Schluss des Aktes hat sie dann eben bei mir Oralsex auch gemacht. Und ich kam aber Ewigkeiten, kam ich nicht.
Nachdem ich Ewigkeiten nicht kam, habe ich gedacht, Kruzifix, jetzt habe ich genug. Lass mich pennen, ich muss morgen wieder in die Arbeit.
Langweilig war, denke mal, Kruzifix, jetzt habe ich genug, Mann, jetzt lass mich pennen, ich muss morgen wieder in die Arbeit.
Nachdem es soweit war, sind wir eingeschlafen. Plötzlich weckt sie mich und sagt,
plötzlich weckt sie mich wieder auf. Sagte sie, du, ich muss dir jetzt was sagen.
Bevor du gekommen bist, hattest du für einen kleinen Augenblick eine völlig normale, gesunde, tiefe Stimme, ohne Behinderung, ohne Spastik.
Eine völlig normale, gesunde, tiefe Stimme gehabt. Wie wenn du überhaupt keine Behinderung oder Spastik habe. Ich habe das ihr nicht abgenommen.
Ich habe ihr das nicht abgenommen, habe nachgebohrt.
Sagte sie, ja, ja, das war aber nur für einen kleinen Augenblick, bevor du gekommen bist.
Schließlich habe ich es ihr geglaubt. Und ich habe mir dann immer wieder die Frage gestellt, ob Sex in Bezug auf meine Behinderung vielleicht eine Art Therapie wäre.
Ob Sex gerade in Bezug auf meine Behinderung vielleicht sogar eine Art Therapie wäre.
Also, Mädels, wollt ihr nicht noch die Radiotexte ankündigen?
Wollen nicht, aber müssen.
Na, du freches Luder, wer nicht hören will, muss fühlen.
Also besser weiterhören.
Nach den Nachrichten.
Die Bayern 2 Radiotexte.
He told me I was sure. I told him, water me.